Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge vom FAIO Podcast für ganzheitliche Gesundheit. Mein Name ist Mira Flatt, ich lebe leidenschaftlich gerne gesund, bilde seit vielen Jahren im Faszien-Yoga aus und habe fachliche Frauenpower-Unterstützung an meiner Seite, wie immer durch meine liebe Freundin Samira Knott. Sie ist Psychologin und kann unsere Ganzheitlichkeit im Fachbereich Psychologie mit ganz viel wertvollem Wissen zum Thema Achtsamkeit unterstützen. Und dann habe ich hier auch, wie immer, neben mir sitzen die liebe Petra Bracht. Sie ist meine Lehrerin und eine ganz erfahrene Allgemeinmedizinerin, spezialisiert auf Naturheilverfahren und kann im Bereich Ernährung sehr, sehr viel beitragen durch ihre Erfahrung und durch ihr Wissen zu diesem Thema. Wir drei Frauen haben es uns zur gemeinsamen Mission gemacht, mehr Gesundheit in die Welt zu bringen, unter anderem natürlich mit diesem Podcast. Wir wollen so viele Menschen wie möglich aufklären und unsere Erfahrungen teilen und am Ende dir und dich damit ermutigen, deine eigene Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Denn wir wissen und haben selbst erfahren, dass Unwohlsein, Krankheiten und Leid nicht vom Himmel fallen. Und zum Thema Unwohlsein haben wir eine heutige Folge kreiert zum Thema Selbstzweifel und Selbstwert, auch wieder betrachtet aus dieser ganzheitlichen Perspektive. Denn wenn wir uns alle mal ganz kurz fragen, Selbstzweifel ist schon etwas, das wir alle in uns haben. Der eine hat es mehr in der einen Situation und der andere in der anderen. Und wir wollen einfach mal ein bisschen darüber sprechen, in welchen Bereichen, vor allem vielleicht im Bereich Yoga oder auch ja, in ganz allgemeinen Situationen, die uns so einfallen, wie wir das einordnen können und hoffen, dass wir dir damit ganz viel Mut machen können, diese Zweifel mal zur Seite zu räumen.
Hallo zusammen und ich würde super gerne mit einer Frage anfangen. Ich glaube, die stelle ich dir jetzt mal, Samira. Ist das so, dass ich das vielleicht richtig sehe oder aber auch falsch sehe? Ich habe das Gefühl, so Selbstzweifel, dass das eher ein Thema für Frauen ist als für Männer?
Im ersten Schritt vielleicht ja, im ersten Moment. Aber wenn man näher hinschaut, haben auch ganz viele Männer Selbstzweifel.
Nur, dass sie es wahrscheinlich nicht so zugeben.
Ja. Ja, weil wir haben ja vorhin gerade mal erzählt, über was wir heute reden und da kam eben von der männlichen Seite in unserem Hause tatsächlich die Antwort, was ist das denn? Das kenne ich doch gar nicht.
Das ist so typisch Macho, oder?
Ja, schon so ein bisschen. Also so dieser harte Kern nach außen hin, so stark bleiben und Indianer kennen keinen Schmerz und man ist so total von sich überzeugt und bloß nicht irgendwie so ein bisschen zu viel Gefühl und Emotion zeigen, weil dann ist man schnell ein Schwächling. Es sind so ganz viele Vorurteile und Klischees, die halt auch mit diesem Thema behaftet sind.
Wobei mich wundert es wirklich, weil wenn ich überlege, wie wir leben und wie wir eigentlich so ja, wie wir Dinge sehen, dass da das immer noch auch irgendwie ein bisschen hier verankert ist in unserem Umfeld, weil ich denke, meine Güte, also mittlerweile dürfte es doch auch angekommen sein, dass jeder von uns auch solche Anteile in sich trägt und dass auch ein Indianer Schmerz kennt und so weiter. Ja, also von daher frage ich mich, woher kommt es denn immer noch?
Was sind denn eigentlich Selbstzweifel?
Oh, spannende Frage. Ja, Selbstzweifel geht eigentlich mit dem Selbstwert einher, also sich selbst etwas wert sein, weil wenn man natürlich einen sehr hohen Selbstwert hat, dann hat man auch auf der anderen Seite relativ wenig Selbstzweifel, weil man zweifelt eigentlich nicht an seinem Selbst. Wenn man aber an seinem Selbst zweifelt, also der Selbstwert niedrig ist, hat es wahrscheinlich damit zu tun, dass man irgendwann die Erfahrung gemacht hat, dass man nicht richtig ist, nicht genug ist, nicht geliebt wird oder dass seine Handlung oder die Taten eben an irgendwas geknüpft sind. Also wenn ich besonders gut in der Schule bin, dann bekomme ich mehr Liebe von meinen Eltern. Wenn ich eine 1 mit nach Hause bekomme, bekomme ich Aufmerksamkeit. Wenn ich eine 5 mit nach Hause bringe, dann bekomme ich vielleicht Ärger und deswegen gebe ich mir Mühe, dass ich gut in der Schule bin. Das heißt, da ist zum Beispiel Leistung an den Selbstwert gekoppelt, weil als Kind hat man natürlich den Anspruch oder das Bedürfnis, also es geht ganz, ganz viel um Bedürfnisse, ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit von seinen Eltern zu bekommen. Weil als Kinder, auch wenn man später schon ein bisschen älter ist, wir können als Kinder nicht ohne die Eltern oder die Erziehungsberechtigten leben und überleben. Das heißt, alles, was wir als Kind tun, ist eigentlich mit dem Ziel, wir wollen Liebe und wir wollen Aufmerksamkeit und gesehen werden von unseren Eltern. Und wenn da natürlich irgendwann Konflikte geschehen in der Kindheit zwischen den Eltern und zwischen Eltern und Kind, kommt es natürlich auch zu gewissen Glaubenssätzen, die dann suggerieren, das hast du jetzt falsch gemacht und deswegen wirst du vielleicht bestraft. Und das nimmt das Kind dann eben so auf, ich war nicht gut genug, ich habe es nicht richtig gemacht, ich war nicht wertvoll. Natürlich sagt ein Kind nicht, ich war nicht wertvoll, aber das wird eben abgespeichert. Und das ist so der Nährboden für auch Selbstzweifel, die später dann auch im Erwachsenen-Dasein immer noch sehr stark sein können.
Meine Güte. Das ist ja schon so. Also ich meine, ich kenne es ja durch ganz viele Gespräche auch mit meinen Patienten und ich muss einfach schon jetzt mal sagen, es gibt natürlich, gerade wenn ich Zeit habe und die nehme ich mir für meine Patienten, weil ich immer vor unter einer Stunde würde ich ja überhaupt gar nicht anfangen zu sprechen. Da gibt es natürlich auch Männer, die sich irgendwann outen und dann genau auch sagen, dass sie genau diese Erfahrung auch gemacht haben zu Hause. Aber auch wenn ich dir jetzt so zuhöre und wenn ich einfach mal so ein bisschen was Revue passieren lasse, was ich alles schon gehört habe, dann ist es ja so, dass wir alle sicherlich irgendwo Pakete haben, auf denen draufsteht Selbstzweifel, wenig Selbstwert, weil so eine Kindheit, die ist ja nicht nur ein Traum und nur Geschenke, sondern eine Kindheit setzt sich ja auch damit auseinander, dass wir mit Dingen konfrontiert werden, die durchaus nicht unbedingt schön sind. Ich denke jetzt zum Beispiel an die ganzen vielen Scheidungskinder, auch die da jetzt demnächst kommen und so weiter und so fort. Ist ja nochmal ein Riesenthema. Wie kann man denn damit umgehen? Weil wir wollen ja eigentlich schon jetzt euch auch was mitgeben. Ja, wie kommt man erstmal daran? Was sind denn deine eigenen Selbstzweifel, also welche Glaubenssätze trägst du denn aufgrund von was mit dir mit und so weiter und so fort und wie können wir die dann vielleicht in Selbstwert umwandeln?
Vielleicht haben wir ja mal so ein paar konkrete Beispiele, weil mir ist ganz spontan eingefallen, dass wir vielleicht auch mal so ein bisschen abgrenzen sollten, also Selbstwert, wo steht Selbstliebe als Pendant dagegen und könnten wir zum Beispiel auch sagen, es wäre jetzt eher so eine Frage an dich, Samira, wenn man in der Kindheit oder irgendwann in seinem Leben ein Defizit an Liebe beispielsweise empfindet und das vielleicht auch im Unterbewusstsein nur, also man weiß das gar nicht, man agiert dann so, dass man beispielsweise in der Partnerschaft extrem klammert oder eben Verlustängste hat und dann eben dieser Zweifel kommt, bin ich jetzt hier genug geliebt oder muss ich mich noch mehr in den Vordergrund drängen oder lehnt mein Partner mich ab? Also kommen solche Mechanismen dann auch von einem Selbstwert oder ist das was anderes?
Nee, eigentlich ziemlich genau. Also je nachdem, in welches Extreme es dann ausschwenkt sozusagen. Also entweder die Person klammert sehr stark und ist dann so ein unsicherer Bindungstyp und versucht dann die eigene Unsicherheit bzw. die fehlende Selbstliebe zu kompensieren mit der Liebe des Partners. Was aber auch sein kann, ist der unsichere, vermeidende Bindungstyp, der dann eben nicht klammert, sondern Liebe von sich fernhält, weil die Person verinnerlicht hat, dass ja Liebe auch schmerzt und eine Gefahr oder ein Risiko sein kann und deswegen sich erst gar nicht emotional auf eine Beziehung einlässt. Und da ist tatsächlich so ein Geschlechterunterschied schon zu sehen. Also die Frauen sind tendenziell eher die klammern und die Männer sind tendenziell die eher die Liebe oder halt die emotionale Bindung von sich weghalten. Aber wenn man das runterbricht, kommt es eigentlich beides zu dem Ursprung, dass Liebe nicht ausreichend gegeben worden ist oder nicht so vermittelt worden ist, dass das Kind sich genug geliebt gefühlt hat.
Okay, wow, ist wahrscheinlich nochmal eine extra Folge, ja, wenn man über...
Also das wären so ein Mini-Einblick in Bindungstypen und wie man quasi damit dann später im Zwischenmenschlichen damit umgeht. Aber vor allem, also es hat auch mit der Selbstliebe natürlich zu tun, aber heute geht es ja auch viel um, also in unserer Folge jetzt, wie liebe ich mich selbst, beziehungsweise wie kann ich meinen Selbstwert hochbekommen, damit die Selbstzweifel eben niedriger werden, sozusagen.
Mhm. Das denke ich auch. Machen wir das mit der Selbstliebe und dem Selbstwert vielleicht dann nochmal extra, weil das ist schon noch ein großes, großes Thema auch, ne?
Ja, Bindungstypen sind super spannend, ja, weil das hilft ganz, ganz viel, erstmal zu verstehen, auch in welchem Bindungstyp man sich befindet.
Ja.
So, und ja.
Was fällt euch spontan noch ein, welche übergeordneten Themen oder wo kann man noch Selbstzweifel verspüren? Einfach, dass wir so ein paar Beispiele sammeln, dass vielleicht auch der ein oder andere, der jetzt zuhört und sich noch nie damit beschäftigt hat, so ein Beispiel dafür hat. Also ich kenne das jetzt aus dem Bereich Bewegungskurse und Yoga, dass ich schon auch viele Menschen gesprochen habe, die Yoga oder überhaupt Bewegungskurse einfach partout ablehnen und sagen, nee, das ist nichts für mich, ich bin nicht flexibel genug. Und dahinter steckt auch der Selbstzweifel, dass sie einfach Angst davor haben, in so einen Kurs zu kommen, wo andere sie sehen könnten, weil sie Angst davor haben, der Schlechteste oder die Schlechteste zu sein. Also es ist ja auch, es hat am Ende auch wieder etwas mit Selbstzweifel zu tun. Weil wenn man sich dem stellen würde und dann vielleicht herausfindet, dass es gar nicht so ist, dann wäre das ja auch schon ein ganz praktischer Lösungsansatz. Also das ist so ein Beispiel, was mir jetzt noch spontan eingefallen ist zu diesem Thema. Habt ihr noch irgendwas Praktisches oder wo ertappen wir uns selbst dabei?
Also ich kann das so ein bisschen bejahen, was Mira eben gerade so erzählt hat. Also ich bin jemand, der mag sich überhaupt nicht in den Wettbewerb mit anderen Leuten stellen. Ich finde es ganz furchtbar. Ich mag zum Beispiel auch nicht in der Gruppe laufen. Ich sage immer, ich will alleine laufen. Also ich möchte nicht der Letzte sein und ich will auch, ich weiß, ich werde sicherlich in der Gruppe auch nicht der Erste sein. Ich habe auch nicht dieses Gefühl, immer gewinnen zu wollen. Aber ich will es auch überhaupt nicht drauf anlegen. Also das mag ich schon überhaupt nicht. Und in Gruppen mittlerweile, es hat sich ein bisschen was verändert. Früher mochte ich auch nicht unbedingt in Gruppen gehen und da Sport treiben. Aber das ist jetzt irgendwie schon einfacher geworden. Wobei, wenn ich dann mitkriege, da ist jetzt so eine Yoga-Klasse für Fortgeschrittene, dann mache ich das entweder ganz hinten dran, dass mich keiner sieht, oder lieber gar nicht, weil will auch nicht die Schlechteste sein. Also das ist schon sowas, was mir dazu auch auffällt.
Meistens, wie du ja schon sagst, man will nicht unbedingt die Letzte, aber auch nicht die Erste sein. So das Mittelfeld wäre dann irgendwie so ganz schön. Aber irgendjemand muss es ja dann sein. Also
stimmt, also, ja.
Es sei denn, man geht gemeinsam irgendwie über die Ziellinie, die virtuelle. Aber irgendeiner ist der Erste und irgendeiner ist der Letzte an diesem Tag, was ja eigentlich in Ordnung ist, kann sich ja auch wieder ändern. Aber so macht man eben ja auch so seine Erfahrungen und man bemerkt, vielleicht war das da ein bisschen unangenehm oder man hat sich vielleicht auch so ein bisschen geschämt oder so eben ja nicht so wohl gefühlt und dann macht man es eben nicht nochmal, weil man schon diese eine negative Erfahrung dann vielleicht gemacht hat und die kann manchmal auch sehr nachhaltig sein.
Es kommt vor allen Dingen darauf an, was man auch zu welcher Zeit, was man wann auch was gesagt bekommt. Also gerade wenn man als Kind dann irgendwelche Sätze zu hören bekommt, die prägen ja teilweise extrem. Weil eigentlich wissen wir das auch, Zustände, von denen wir glauben, dass sie so sind. Also man kann nicht besser werden, beispielsweise im Sport, stimmt ja gar nicht, weil wenn du trainierst, wirst du sehr wohl besser. Mhm. Also das weiß ich. Wenn ich ordentlich meine Übungen mache, dann merke ich auf einmal, meine Güte, was ich da zulegen kann. Ja, das ist einfach was ganz, ganz Tolles. Aber es gibt auch durchaus solche Sätze, die einen so sehr prägen, dass sie einen so festhalten, dass man sich dann auch gar nicht mehr traut. Ich glaube, das ist dann richtig blöd.
Richtig. Und vor allem beim Selbstwert ist auch ganz spannend, so was der für eine Funktion eigentlich auch hat. Weil so für unseren Geist ist der Selbstwert so ein bisschen wie so das Immunsystem für den Körper. Und wenn der geschwächt ist, dann sind wir total anfällig für eben solche Sätze oder Aussagen von Menschen, die das auch überhaupt gar nicht in dem Moment böse meinen oder auch auf dich persönlich beziehen, aber irgendwie was sagen, man ist so empfindlich dafür, dass man sich, also dass man das direkt auf sich selbst projiziert, ne? Und da ist es so ein ganz schöner Richtwert, wenn der Selbstwert eben niedrig ist, irgendwie beim Immunsystem sind wir auch mental geschwächt in dem Moment. Das heißt, es ist wichtig, den auch wirklich wieder hochzuschrauben und jetzt nicht nur irgendwie ein bisschen Selbstliebe praktizieren und sich mal in die Badewanne zu legen und die Kerzen anzumachen, sondern wirklich zu schauen, wo ist da gerade mein Defizit und warum ist er da? So.
Ja, ich glaube, also die Beispiele, die wir jetzt genannt haben, haben ja, da steckt ja eigentlich so die Ursache in so einem Glaubenssatz dahinter, du bist nicht gut genug oder du bist nicht wertvoll genug. Sowas steckt da ja irgendwie oft dahinter. Mhm. Und da gibt es sicherlich auch noch ganz andere. Aber vielleicht, wenn man jetzt das beispielhaft sich mal so vor Augen führt, ich glaube, da findet sich jeder wieder in irgendeinem Erlebnis aus seiner Kindheit. Und was du gerade gesagt hast mit, wir machen Selbstliebe, legen uns in die Badewanne und zünden Kerzen an, das ist ja auch nicht richtig. Also wenn wir Selbstzweifel haben und Selbstliebe üben wollen, dann geht es ja wirklich über bestimmte Techniken auch. Wie können wir denn im Prinzip wieder zurück in diese mentale Balance kommen, dass wenn wir uns dabei ertappen, so in unseren Selbstzweifeln zu versinken, und es führt ja sicherlich in der Extremform auch zu bestimmten Krankheitsbildern oder auch depressiven Verstimmungen, dass man sich so tief, so tief verletzt ist oder auch so unsicher ist und so Angst vielleicht sogar entwickelt, dass man die andere Seite, nämlich der Fokus auf, was kann ich denn gut, worin bin ich denn toll, worin kann ich mich bestärken, ja, diese Liste, die muss man ja füllen und das geht nicht in der Badewanne. Also was kann man da jetzt tun?
Ja, also zunächst ist es wichtig, anzuerkennen, dass man auch seine Schwächen definitiv hat. Und das ist ja in Ordnung. Wir sind ja alle keine Supermenschen und gleich gut in allen Skills, die es irgendwie gibt oder in allen Sportarten oder in Sprachen lernen oder in Instrumente spielen oder so. Und wichtig ist da am Anfang sich auch einzugestehen, okay, ich bin da vielleicht nicht so gut für den Moment. Also anzuerkennen, in der Vergangenheit, wenn man sich so einen virtuellen Strich jetzt einfach mal darunter vorstellt, war ich dann nicht so gut gewesen und das ist in Ordnung und das darf auch sein. Aber ich möchte mir jetzt Mühe geben, wenn es etwas ist, was ich vielleicht erlernen möchte, mich Stück für Stück darauf vorzubereiten, zu üben und sich auszumalen, wenn es jetzt zum Beispiel ist, okay, Yoga wollte ich schon immer mal machen, aber ich habe mich bisher nie getraut, weil alle anderen sind sowieso viel besser als ich. Einfach mal mit kleinen Sequenzen anzufangen, so, und dann halt auch bei sich zu bleiben und nicht sich ständig mit anderen Menschen zu vergleichen. Das ist nämlich der nächste Punkt.
Vergleich ist, glaube ich,
genau,
ein Riesenpunkt.
Genau, Vergleich ist ganz, ganz präsent, weil wir natürlich auch die ganze Zeit so die andere Bühne der Menschen ja auch vor uns haben. Ob das jetzt online und Social Media ist und wir uns da permanent unbewusst vergleichen oder eben dann vielleicht auch im Fitnessstudio oder im Yogakurs oder wo auch immer. Und es wird immer jemanden geben, der das irgendwie besser kann. Oder es wird immer jemanden geben, der für dich momentan subjektiv besser aussieht, der eine schönere Haut hat, der dünner ist, der, keine Ahnung, irgendwie wahnsinnig toll in dieser Pose drin stehen kann. Und so einen wird es immer geben. Und es wird vielleicht auch jemanden geben, der in dem Moment schlechter ist als du. Aber es geht gar nicht um dieses, wer ist besser und wer ist schlechter, sondern wie viel Mühe gibst du dir gerade und wie committed bist du gerade, das selbst für dich zu praktizieren. Also für wen machst du das eigentlich gerade?
Ich überlege mir gerade, wie das wäre, wenn wir aufhören würden, dass wir uns oder dass wir urteilen. Wie sieht es denn damit aus, wenn ich es wirklich schaffe, nicht zu urteilen? Also wenn ich im Vergleich, wenn ich aufhöre zu vergleichen und damit auch aufhöre zu urteilen, sondern einfach nehme, wie es ist.
Ja, wir urteilen ja, weil wir vergleichen.
Ja, eben. Aber genau. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich aufhöre zu vergleichen, höre ich ja auch auf zu verurteilen. Wie ist das? Kann man das überhaupt? Also ich bin ehrlich gesagt gerade dabei, das zu üben. Ja, weil ich habe immer das Gefühl, dass es nicht gesund ist, wenn ich das tue.
Genau. Und du urteilst ja aber auch oder man urteilt auch, damit man sich wieder besser fühlt.
Ja, aber das stimmt eigentlich. Wenn ich ehrlich bin, stimmt es gar nicht. Weil letzten Endes zu urteilen, weil ich den Vergleich jetzt habe, ist für mich, das tut mir nicht gut. Also dann nehme ich ja immer, muss ich ja immer von was Schwächerem ausgehen, dass ich dann besser bin. Und ich glaube nicht, dass das gesund ist.
Ja, gesund ist es auf jeden Fall nicht. Und auch, also besser fühlen ist ja auch immer oder bei vielen Bewältigungsstrategien nur so ein kurzfristiges, wenn ich zum Beispiel sehe, ah ja, guck mal, die hat auch sogar einen kleinen Bauch. Da beurteile ich oder bewerte ich in dem Moment die Figur einer anderen Frau, um mich besser zu fühlen, weil ich sehe, die hat auch so einen kleinen Bauch und deswegen fühle ich mich jetzt besser, weil
gemeinsam nicht mehr einsam.
Deswegen ist mein Bauch gar nicht so schlimm, weil die hat ja auch einen. Ja. Aber in dem Moment übertrete ich schon so eine Grenze, dass ich es mir rausnehme, diese Person jetzt zu beurteilen oder zu bewerten oder irgendwie überhaupt so meine Energie darauf zu verwenden. Und kurzfristig lässt es mich besser fühlen, aber langfristig ist es natürlich total destruktiv.
Deswegen ist es ein Ansatz, wirklich zu versuchen, nicht zu vergleichen und nicht zu beurteilen.
Auf jeden Fall, weil du in dem Moment ja auch siehst, also es ist in dem Moment dein Spiegel.
Ja.
Ist eigentlich ganz, ganz wertvoll, dass du in dem Moment wirklich, wenn du halt einen Menschen um dich herum siehst und siehst, was nervt mich an denen oder was bewundere ich an denen, ist so der Spiegel. Vielleicht möchte ich das auch haben. Vielleicht ist er sogar so ein kleiner Anreiz, das auch zu erreichen. Oder vielleicht ist er sogar so ein bisschen was wie Neid. Oder lass mich mal mit Neid stehen. Ne? Also es kann ja auch weitergehen Richtung Missgunst. Das wäre dann schon wieder eine sehr, sehr extreme Form von Neid. Aber es ist immer so ein schöner Spiegel, der einem zeigt, so naja.
Apropos Spiegel, bringt mich auch auf ein sehr präsentes Beispiel zum Thema Selbstzweifel. Das haben ja vor allem wir Frauen ganz oft, wenn wir uns im Spiegel sehen, tatsächlich, dass wir uns selbst super schlecht machen, weil wir uns nicht gut genug finden. Weil das stört uns, wir fokussieren uns auf die zu unförmigen Oberschenkel, den zu dicken Bauch, die schiefen Augenbrauen. Wir haben auch mit unserer Gesellschaft so ein Schönheitsidealismus entwickelt, so ein, das ist optimal, das ist das Schönheitsbild einer Frau und dem muss ich entsprechen und gerecht werden. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass man am Ende in der Strategie immer das große Ganze sehen muss. Also sobald wir uns auf nur eine Sache fokussieren, indem wir vielleicht nicht so gut sind wie anderen, dass wir das auch anderen gönnen, dass sie darin besser sind, weil es gibt Sachen, da ist man einfach selbst drin besser und das ist auch völlig normal, weil wir sind alle unterschiedlich. Also wenn meine Nase krumm ist, habe ich dafür schöne Lippen und wenn ich ein bisschen kräftigere Oberschenkel habe, habe ich dafür eine tolle Taille. Also es ist alles in Balance am Ende. Also betrachte auf jeden Fall immer das große Ganze und versuch nicht in den Feinheiten und in den Kleinheiten. Auch in einem Yogakurs beispielsweise. Yoga besteht nicht nur aus fancy Asanas. Und ich kann auch keinen Kopfstand. Ich kann trotzdem sagen, ich praktiziere Yoga. Das ist nicht der Standard. Yoga bedeutet, eine Atmungsübung mitzumachen, eine Meditation mitzumachen. Und tada, du praktizierst Yoga. Warum behauptest du, du kannst das nicht? Also, dass man einfach wieder das große Ganze sieht und erkennt, komisch, warum schaue ich denn mir nur diese kleinen Sachen an, die jetzt vielleicht nicht so optimal sind? Und ein Beispiel ist mir auch noch eingefallen, so das Thema Selbstzweifel, wenn man vor größeren Gruppen sprechen soll oder so, ne? Also dann, da haben ja auch ganz, ganz viele Menschen so arge Selbstzweifel, weil sie einfach vielleicht eine Erfahrung gemacht haben, wo sie sich verhaspelt haben oder ausgelacht wurden oder wie auch immer. Da kann man auch in kleinen Steps einfach das große Ganze sehen und sagen, wenn es von Herzen kommt, was ich zu sagen habe, dann sage ich das.
Ja.
Also, ja.
Ja, auf jeden Fall. Was da auch noch ganz wichtig ist, ist vor allem auch, sich mal vulnerabel zu zeigen und zu sagen, das ist gerade eben nicht meine Stärke, das ist meine Schwäche. Und ich weiß, ich mache mich damit vielleicht verletzlich, aber ich zeige mich eben und das kann ja auch total die Stärke sein, weil in dem Moment, wo du dich ja zeigst und sagst, zum Beispiel, wenn du jetzt vor ganz vielen Menschen sprichst, sagst, okay, hallo zusammen, ich bin total aufgeregt und du sprichst es erstmal aus und sagst vielleicht, okay, Petra, du
kommst. Nee, also da, das ist sowas, was ich eigentlich gelernt habe, dass man das nicht tun sollte, nicht vor einem großen Auditorium.
Ja, das heißt vielleicht, das wobei ist finde ich nicht. Ich finde, wenn man die Menschen mit irgendwie einer ehrlichen Aussage über sich selbst abholt, kann das auch einfach in dem Moment authentisch sein, anstatt irgendwie zu versuchen, sich, keine Ahnung, in so einem strengen Leitfaden festzuhalten.
Ja, aber ich denke, in dem Moment, wo ich das so kundtue, weil ich ja nicht weiß, was mich da gegenüber erwartet, würde ich mich schon so fühlen, als wäre ich schon wieder so ein bisschen kleiner dadurch. Also das würde ich nicht haben wollen, weil ich bin da, wie ich bin. Ich bin sicher oder unsicher. Das bin ich sowieso und das kommt eh rüber. Also brauche ich das nicht auch noch unbedingt zu verbalisieren, weil das merken die Leute ja selbst. Also von daher glaube ich, dass es eigentlich mehr Sinn macht, einfach da durchzugehen, aber nicht jetzt zu sagen, wie es ist. Hast du schon mal einen Moderator gehört, der gesagt hat, jetzt ist meine erste Sendung, ich bin ganz aufgeregt. Also da wird man doch eigentlich denken, ups, haben sie jetzt den falschen Menschen dahingestellt
aber
oder
so. Aber
das
ist gerade voll deine Brille, ich würde das gar nicht denken. Ich würde mir denken, krass, voll sympathisch, voll mutig, dass er das gerade ausspricht.
Ja, verrückt.
Ja. Also ich finde, es in dem Moment macht es diesen Moderator oder wer auch immer da vorne steht, eigentlich nur menschlich und zeigt, dass der eben auch Ängste hat und dass er aber einfach offen damit umgeht. Und ich glaube, in dem Moment kann das jeder verstehen, dass wenn jemand vor ganz vielen Menschen spricht oder irgendwas vormacht, wie auch immer, auch irgendwo angespannt ist oder unsicher oder wie auch immer. Und ich glaube, es gibt Menschen, die können damit gut umgehen und können das vielleicht gut überspielen oder haben da ihre Technik oder sind schon eben geübt da drinne und Menschen, die das halt gar nicht können. Und ich glaube, da ist es eher eine Stärke zu sagen, okay, ich bin gerade so und so drauf, nimmt mir nicht übel, wenn ich mich mal verhaspel, aber es ist heute das erste Mal zum Beispiel.
Also ich glaube, was mich daran stört, ist eigentlich, wenn ich jetzt als Spezialist für ein bestimmtes Thema geholt werde und gleich anfange von wegen, ich bin jetzt irgendwie vielleicht doch schwach. Ich glaube, das würde mir selbst, also deswegen kann es gut sein, dass es mein Spiegel ist, ne, würde mir irgendwie so diese Stärke erstmal so unter den Füßen wegziehen. Was ich beispielsweise immer wieder mache, ich erzähle in allen Ausbildungen eigentlich regelmäßig, dass ich früher jemand war, der eigentlich nur zugehört hat und dass ich kaum gesprochen habe, weil ich bei jedem Satz, den ich sagen wollte, wenn es mehr als 3-4 Leute waren, so einen Herzrasen gekriegt habe, dass ich eigentlich gar nichts mehr sagen konnte. Und heute rede ich ja vor richtig vielen, vielen, vielen Menschen und ich habe das gelernt. Und ich sage immer, dass man das lernen kann und dass es auch gar nicht schadet, wenn man ein bisschen aufgeregt ist, weil das bin ich immer, egal, ob ich jetzt ein YouTube-Video mache, ob ich mit euch Podcast mache, ich bin da immer sehr, sehr präsent, aber wenn ich jetzt sagen würde, ach, ich fühle mich ganz schlecht und irgendwie habe ich Angst davor, dann würde ich für mich so diese Präsenz in dem Thema würde ich ein Stück verlieren. Aber das gilt wahrscheinlich wirklich nur für mich. Es kann für jemand anders ganz anders sein. Tatsache ist nur, dass ich von den wirklich großen Leuten, von den großen Speakern noch nie gehört habe, zumindest zu Beginn, ich bin unsicher. Und ich glaube, das hat schon was damit zu tun, weil sie sich dann nicht mehr als den Experten darstellen. Weil wenn ein Experte kommt und sagt, ich bin unsicher und ich fühle mich nicht so, kann es einfach sein, dass es wirklich die Aufmerksamkeit vom Publikum nimmt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wahrscheinlich jetzt auch so für die breite Masse, die uns jetzt zuhört, ist jetzt, die sind wahrscheinlich jetzt nicht so jeder von denen, die uns
die
jetzt
sind
zuhört,
nicht auf deinem Niveau.
Die Experten, die jetzt vor 1000 Menschen sprechen, sondern vielleicht mal irgendwie
vor der Uni, klasse,
einen kleinen Vortrag halten müssen oder weiß ich nicht.
Eine Präsentation in der Firma,
genau,
oder so. Das ging eher um so kleinere Beispiele. Aber ich glaube, was wir auf jeden Fall festhalten können, ist auch in dem Bereich, also wenn du dich da angesprochen fühlst, weil du dir oft unsicher bist, Stärke im Gegenzug zu deinem Selbstzweifel, dein Selbstbewusstsein. Weil wenn das beispielsweise ein Vortrag ist und du bist eine Fachperson und du kennst dich aus und du hast dich vorbereitet, dann mach dir bewusst, dass das Dinge sind, die du sagen kannst, dass das stimmt, was du sagst, dass du es recherchiert hast und du kannst es sagen. Also mach dir Dinge bewusst, fokussiere dich nicht auf das, wo du, oder sage nicht das, wo du dir selbst drin unsicher bist, sondern sage einfach das, was du von Herzen glaubst, was richtig ist. Versuche keine falschen Sachen zu sagen oder etwas zu sagen, was du nicht fühlst, wovon du nicht überzeugt bist, das werden die Menschen eh merken. Also, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Falle, dass wenn wir oft versuchen, jemand zu sein, der wir eigentlich nicht sind, dass wir dann in die Falle treten und unser Selbstzweifel immer stärker werden lassen. Also dass diese Balance zwischen Selbstbewusstsein und Selbstzweifel immer unausgewogener wird. Also ein Beispiel, wenn wir versuchen, uns mit einem bestimmten Schönheitsideal zu identifizieren
und das aber gar nicht so fühlen, sondern einfach denken, das erwartet man jetzt von mir. Also mein Partner oder das Umfeld und ich muss jetzt so und so aussehen und man macht Sport und isst kaum was und versucht schlank zu sein oder im Gegensatz, man versucht endlich mal zuzunehmen und Muskeln aufzubauen und sonst was. Wenn man das nicht fühlt und nicht von Herzen wirklich möchte, dann glaube ich, wird in deinem Außen werden dir ganz viele Situationen begegnen, die immer wieder diesen Selbstzweifel triggern. Also das ist so ein bisschen meine Erkenntnis oder mein Learning, dass dieser Selbstzweifel ja nicht einfach kommt, sondern dass ich ihn quasi kreiere. Am Ende ist das, was in mir passiert, das, was mir im Außen reflektiert wird. Und so ist es ja auch mit Selbstzweifel. Also ist natürlich ein bisschen tiefer gehend jetzt, aber ich glaube.
Ja, aber die Selbstzweifel, die sitzen auch ziemlich tief da. Genau. Da muss man schon ein bisschen
tiefer gehen,
auch um wirklich dann auch nachhaltig die auch auflösen zu können oder zumindest damit zu arbeiten oder die auch anzuerkennen, sich auch mal selbst zu verzeihen, zu sagen, okay, das war halt bis jetzt so und jetzt sehe ich das halt auch mal anders. Ne?
Also was gibt es ja noch für gute Techniken, um Selbstzweifel ein wenig den Wind aus den Segeln zu nehmen?
Ich könnte mir vorstellen, dem anderen zu helfen.
Und drüber zu sprechen.
Genau, und auch die Selbstzweifel vielleicht zu überwinden, weil ich sehe vielleicht gar nicht die Selbstzweifel, die der andere sieht, und das könnte ich ihm ja zum Beispiel sagen. Also wenn du jetzt sagen würdest, Samira, Petra, ich hasse meine so lange Nase, dann würde ich sagen, Samira, sorry, aber bitte, wo hast du eine lange Nase? Ja, weil du hast ja wirklich keine, deswegen habe ich genau auch jetzt ein Thema genommen, was überhaupt nicht stimmt, ja. Aber einfach zu sagen, hey, ich sehe das gar nicht, da ist es gar nicht, und vielleicht indem man jemandem hilft, zu sagen, du siehst da was, was völlig verzerrt ist, warum auch immer. Für mich ist es schon mal nicht so. Vielleicht kannst du damit ja auch ein bisschen umgehen.
Zumindest in seinem Inner Circle, dass man einfach mal schaut, wer in meinem Umfeld, wem vertraue ich da und wo kann ich das auch mal äußern. Also drüber sprechen und sagen, hier, pass mal auf, irgendwie, ich gucke mich an und ich finde mich blöd, um mal irgendwas ganz Objektives und ganz Großes zu nennen. Einfach so, jetzt nicht die Nase oder die Haare oder es kann ja jedes Thema sein. Einfach, ich finde mich blöd in dem und dem Thema. Und einfach mal eine Einschätzung einzuholen vom Inner Circle, zu sagen, könnt ihr mir bitte mal kurz was dazu sagen? Ist das berechtigt? Verhalte ich mich da wirklich komisch? Oder könnt ihr mir einfach mal eine echte Einschätzung geben?
Aber genau das ist ja sich verletzlich zeigen. Also das ist ja auch das, was ich vorhin meinte, so vulnerabel zu sein und sich mal
verletzlich
zu zeigen
zu sein,
und mal zu sagen, okay, da ist irgendwie gerade meine Schwachstelle, ich finde mich da doof oder ich habe das Gefühl, ich bin da total schlecht und ich komme nicht voran oder ich schäme mich dafür, so und so zu sein, kannst du mir da eine Einschätzung zu geben? Und allein das auszusprechen ist für viele Menschen schon super schwer.
Ja, aber ich glaube, das hat was damit zu tun, ob man auch Vertrauen hat. Und ich glaube, hier findet zum Beispiel auch wieder eine richtige Freundschaft einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und das ist ja was viele Leute heutzutage nicht mehr haben. Richtige, ehrliche Freundschaften, wo ich jemandem was anvertrauen kann und weiß, das bleibt tatsächlich bei diesem Menschen. Weil ich glaube, man ist eine ganze Weile sehr unachtsam genau mit dieser Thematik umgegangen. Dass man dann doch irgendwann, wenn man nicht mehr so gut zu sprechen war, vielleicht dann das eine oder andere hat dann doch wieder rauskommen lassen. Und das macht unsicher. Und ich für mich bin irgendwie total froh, dass ich das in meinem Beruf gelernt habe, wirklich den Mund zu halten. Also ich bin sowas von verschwiegen. Ich finde es richtig angenehm, weil ich auch weiß, dass die Menschen, die zu mir kommen und die erzählen mir manchmal unglaubliche Dinge, dass es bei mir aufgehoben ist. Aber das kann man auch von der Freundin haben, von einem Freund. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns darüber wieder bewusst werden, weil du kannst mit einer Freundin oder mit einem Freund genau diese Themen eigentlich besprechen. Und das sollte man auch tun. Dafür sind Freunde da, weil Freunde, nur weil irgendwie alles super toll ist, das macht keine Freundschaft aus. Aber eine Freundschaft, indem man zusammen wächst, indem man auch miteinander lernt und auch, ja, Welt auch teilweise anders sieht. Ich glaube, das ist was, was unglaublich schön ist für ein ganzes Leben. Und das sind auch Freundschaften, die meistens dann auch echt ein Leben lang halten.
Ja, ich glaube, gerade momentan in der Corona-Zeit werden Freundschaften auch noch mal ganz anders bewertet und gesehen und
wiederbelebt, finde ich.
Wiederbelebt,
teilweise
genau.
Auch,
es ist, ne, eine ganz neue Verbindung, die eigentlich gerade stattfindet, wo man oder wo jeder für sich auch noch mal im Innen schauen kann, mit wem möchte ich eigentlich tatsächlich befreundet sein. Ja, also das ist ja gerade eine ganz, ganz spannende Phase, in diesem Corona-Gefühl zu sein und zu schauen, ich bin vielleicht isoliert, aber mit wem möchte ich Zeit verbringen, wenn ich jetzt könnte.
Genau, und du hast gerade die Verletzlichkeit angesprochen. Also ich glaube, dass wir eigentlich alle jetzt verstanden haben, wie leicht verletzlich wir sind. Also wie leicht wirklich das Leben auch zu Ende sein kann. Jetzt dahingestellt, ob dieses Virus wirklich so schlimm ist oder nicht. Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber jetzt auf einmal hat das Leben wieder eine ganz andere Wertigkeit. Und da geht es nicht mehr um eine lange Nase, um verschiedene Augenbrauen. Hier geht es wirklich um eigentlich viel tiefere Werte. Und das finde ich auch eine Riesenchance, dass wir uns endlich damit wieder auseinandersetzen. Und es geht nicht mehr darum, mein Freund, der hat das größte Auto oder was weiß ich, oder das größte Haus oder fährt am meisten in Urlaub und hat die ganze Welt gesehen oder so, sondern es geht um andere Dinge. Da ist jemand da, ich rufe ihn an und der ist da. Es gibt ein wunderschönes Lied von der Carole King. You've got a friend heißt es. Vielleicht sollte man das irgendwie, solltet ihr euch das mal anhören. Das geht wirklich darum, dass der Mensch einfach da ist, egal zu welcher Situation, dass er da ist und dich einfach hält. Und dass dann, wenn diese Krise vorbei ist, du aufstehst und einfach die Sonne wieder am Himmel siehst. Und das ist total schön.
Wie sieht's aus mit weiteren Strategien gegen Selbstzweifel? Vielleicht, mir fällt spontan noch ein, was mir manchmal hilft, sind so kleine Notizen an mich selbst. Also egal, ob es in einem Timer ist oder am Spiegel, je nachdem, wo man halt seine Baustelle hat und sich immer wieder dabei ertappt, da irgendwie mache ich mich selbst total schlecht, warum auch immer, dass man sich einfach bestärkt, sich selbst. Also auch bevor man damit jetzt anfängt, vielleicht ist das ja auch so ein schambehaftetes Thema, wo man jetzt auch erstmal einen Moment braucht, um überhaupt mit seinen Freunden darüber zu sprechen. Vielleicht muss man im ersten Schritt auch erstmal gucken, in welchen Dingen muss ich auch vielleicht an mir selbst mal kurz arbeiten und kann mich selbst bestärken, indem ich mir Eigenschaften klar mache immer wieder, die total toll sind und was ich total gut kann und diesen Fokus einfach wieder so ein bisschen umzupolen.
Ich würde, bevor man das tut, noch als Tipp einwerfen, dass man erstmal beobachtet, wann die Gedanken eigentlich so umswitchen sozusagen und von dem Alltäglichen zu diesem Kritiker irgendwie werden, dass man die ganze Zeit irgendwas an sich auszusetzen hat. Also wer in welcher Rolle bist du da gerade und was hast du da gerade an dir auszusetzen? Also dass man erstmal so den Fokus darauf lenkt, wann kommen denn diese Selbstzweifel und an was sind die gebunden? An eine Person? Bin ich gegenüber einer gewissen Person im Selbstzweifel? Oder ich als Sportlerin oder Yoga-Praktizierende oder? So, und dann kann man das noch so ein bisschen besser lenken und dann auch danach nämlich zu schauen, naja, was kann ich denn eigentlich gut? Ne? Also man fokussiert sich dann so sehr auf diese eine Eigenschaft oder das, was man eben nicht kann, dann, es gibt so viele andere Wahnsinnsdinge, die man kann oder generell, was kann eigentlich mein Körper? Wenn man das alles mal aufschreiben würde, das klingt so absurd, aber da würde man ja gar nicht fertig werden. Nur weil man irgendwie jetzt nicht in den Spagat kommt, ja, um irgendwas Extremes zu wählen, heißt es ja nicht, dass mein Körper deswegen irgendwie behindert ist. So, mein Körper kann ganz viele andere tolle Dinge und hält mich jeden Tag am Leben und trägt mich durchs Leben, sich dessen auch einfach mal bewusst zu werden, was wir für ein Wunder eigentlich haben.
Wo du gerade gesagt hast, behindert, ich denke an die, ich habe mal, als ich eine ganz junge Ärztin war, ziemlich viele Jahre lang eine Behindertenwohngemeinschaft auch betreut und diese Behinderten, die fand ich insofern ganz toll, dass die gelebt haben, teilweise ohne Selbstzweifel. Das fand ich unglaublich. Die haben sich gar nicht gefühlt. Also ich glaube, wir machen uns selbst zu dem, was wir letzten Endes auch denken zu sein.
Auf jeden Fall, der Ursprung ist natürlich bei sich selbst.
Ja.
Weil wir uns ja ständig dann mit dem Außen vergleichen, anstatt einfach mal im Innen zu bleiben und bei sich zu bleiben.
Selbstzweifel sind eigentlich auch ziemlich undankbar. Also wenn ich in so einer Selbstzweifelspirale bin, da muss man sich eigentlich so ein bisschen selbst auf die Finger hauen und mal einen Schritt zurücktreten und sagen, wow, wie undankbar bin ich eigentlich gerade? Beschwer mich über eine schiefe Nase, obwohl ich kann durch diese Nase ein- und ausatmen. Das ist nicht selbstverständlich. Also wieder diesen Step back und einfach das große Ganze zu sehen, das hilft mir persönlich am allerbesten. Aber da muss man natürlich auch schon so ein bisschen bei sich sein, um überhaupt auch darüber zu reflektieren. Also
Und auch ganz wichtig die Frage, nicht nur mit wem will ich sein, momentan auch in so einer Zeit, in so einer Corona-Zeit, sondern wie möchte ich eigentlich sein? Also wer möchte ich sein? Möchte ich eine Person sein, die ganze Zeit sich über sich selbst aufregt und Selbstzweifel hat und das am besten noch an Freunden auslässt und man sich über sich selbst bei einer Freundin vielleicht beschwert, aber ohne mal zu hinterfragen, na, was kann ich denn tun, damit ich das nicht mehr mache? Also ich möchte nicht die Person sein, die ganze Zeit sagt, oh, mein Bauch und jetzt meine Haut und hin und her und meine Haare können heute irgendwie wieder schöner aussehen. Und das ist ja auch, es raubt Energie und ich will gar nicht so eine Person sein.
Aber ich denke, man kann es schon mal sagen, wenn man sich nicht gut fühlt, aber es gibt bestimmt auch gute Schritte, da wieder rauszukommen. Also ich für mich habe ein folgendes Konzept jetzt und das finde ich schon ganz spannend. Es gibt wahrscheinlich in der Psychologie noch ganz, ganz viel, aber das sind auch Sachen, die ich dann meinen Patienten, die zu mir kommen, sage, dass sie sich einfach mal überlegen sollen, was sie eigentlich den ganzen Tag auch Gutes gemacht haben. Und das ist schon ganz schön spannend, weil da kommt einiges zustande. Also es fängt ja damit an, dass ich ja ganz viele Patienten habe, die vegan leben. Da sage ich, meine Güte, dadurch, dass du vegan lebst, rettest du ganz viele Tierleben, aber auch Menschenleben wahrscheinlich. Das ist was Gutes. Oder du hast eine Freundin angerufen oder einen Freund. Du hast was für irgendeinen Nachbarn gemacht. Du hast jemanden angelächelt. Und dann am Abend sich hinzusetzen und das nochmal Revue passieren lassen und sich dann darüber freuen. Das ist schon so, als würde man eine Blumenwiese sehen und es würden immer mehr von diesen Blumen aufgehen und man hätte plötzlich gar nicht mehr die karge Erde, die es vorher war, sondern da hat man plötzlich eine Blütenpracht. Und es ist durchaus eine Möglichkeit, da so Stück für Stück auch rauszukommen. Aber weil du ja Psychologin bist, Samira, habe ich jetzt eine Frage. Wie sieht es denn aus in der Psychologie? Gibt es bestimmte Konzepte, um aus solchen, mit solchen Menschen, die wirklich extreme Selbstwertproblematiken mitbringen, die bis hin zu Selbstzerstörung auch gehen, um da zielgerichtet rauszukommen? Wie siehst du da zum Beispiel die Verhaltenstherapie? Was gibt es denn eigentlich, was wirklich Sinnvolles ist, was die Menschen dann auch machen können?
Ja, die ganzen Schritte, die wir gerade so ein bisschen zusammengefasst haben, das war alles relativ verhaltenstherapeutisch, beziehungsweise kommt auch so ein bisschen aus dem Coaching heraus, ne? Also Dinge, die man sofort umsetzen kann oder auch zum Beispiel ganz berühmt ist ja das Reframing, das heißt, man gibt einer Situation einen anderen Rahmen. Man sieht das Glas nicht halb leer, sondern halb voll. Mhm. Ne? Es gibt ja immer so diese zwei.
Oder nachfüllbar.
Ja. Oder nachfüllbar. Eben, genau. Ja. Refill. Ja. Ja. Wenn man natürlich wirklich solche tiefe Selbstzweifel hat, dass man sich selbst zerstört vielleicht auch wirklich oder sich wirklich aufgrund dessen so schlecht fühlt, dann hängt da meistens hinten dran ja auch ein tiefsitzendes Traumata. Und da sage ich schon, dass man sich dann auch wirklich therapeutische Hilfe suchen sollte, um eben zu schauen, wo ist das entstanden und was ist eben daran gekoppelt. Nicht jeder kommt damit so einfach sag ich mal, so durchs Leben, wie wir jetzt uns sagen, so ein bisschen salopp, naja, meine Nase ist vielleicht ein bisschen krumm, aber es gibt ja auch andere Faktoren, die wirklich da ein bisschen tiefer gehen und da ganz klar sollte man so schon mal
in die
Traumatherapie gehen.
Ja. Ganz wichtig, dass wir da jetzt nochmal drüber sprechen, weil ich habe ja schon auch immer wieder Menschen, bei denen ich sehe, dass es nicht so easy ist mit diesen Selbstwert. Verletzungen, die dort auch da sind, sondern dass es so tief geht, dass die häufig auch ganz einfach im Unterbewussten verborgen sind und dass die von diesem Unterbewussten her eigentlich agieren. Und da bin ich auch heilfroh, dass du da bist, bei mir in der Praxis arbeitest, weil da ist es wirklich, es ist einfach extrem wichtig, das sehen zu machen, weil ich denke, tatsächlich korrigieren können wir nur Dinge, wenn wir sie sehen und wissen, wo sie herkommen. Mm. Und ich glaube, dass wir fast alle mehr oder weniger von diesen unterbewussten Verletzungen auch mit uns rumschleppen. Und deswegen glaube ich ja auch, dass es schon sehr viel Sinn macht, dass man ja mit einer Person, die einfach auch weiß, wie man damit umgeht, dass man sich da vielleicht mal Unterstützung holt. Also gerade wenn man merkt, ich komme nicht weiter, dass man sagt, okay, dann gebe ich mal ein bisschen Zeit meines Lebens dahin, um wirklich zu gucken, was ist eigentlich der Grund, weil so ganz heftige Glaubenssätze, die sind manchmal schon ganz schön verborgen und die kommen dann erst durch so eine tiefe Arbeit dann auch
wirklich hoch. Also vor allem, wenn man weiß, man hat vielleicht den Glaubenssatz, aber man kommt da nicht weiter, dann ist der meistens gekoppelt an ein traumatisches Ereignis in der Vergangenheit. Mhm. Und da kann man den so lange umstrukturieren, wie man will, kognitiv. Man kommt da aber emotional eben nicht weiter. Und da sollte man schon danach schauen und den dann wirklich so nachhaltig in der Therapie zum Beispiel verändern, dass einem besser geht.
Also für alle oberflächlichen, ich nenne sie jetzt mal so, oberflächlichen Selbstzweifel, kann ich wirklich jedem Menschen empfehlen, vielleicht auch allen Zuhörern, Zuhörerinnen, die es noch nicht ausprobiert haben, anzufangen, Yoga zu praktizieren. Denn im Yoga geht es ja hauptsächlich darum, den Fokus nach innen zu lenken. Und das kreiert Selbstbewusstsein. Also wenn wir uns hinsetzen, still sind, uns mit unserer Atmung beschäftigen, Dankbarkeit praktizieren, Dinge mit anderen Augen sehen, weil wir in der inneren Balance sind, dann findet sich auch die Außenwelt in einer Balance ein und wir, das ist ja alles, hat was mit Wahrnehmung zu tun. Also dann sehen wir uns auch selbst ganz anders. Wir entwickeln einen Inner Glow, sage ich immer. Also wir produzieren im Yoga für uns selbst so ein, wie so ein, ich sehe das immer bildlich, wie so ein Glow, den wir dann auch ausstrahlen. Also wenn wir uns im Spiegel ansehen oder uns selbst beobachten, auf einmal sind wir auch stolz auf Dinge, die wir tun, weil die Basis stimmt in uns drin. Und das ist, glaube ich, so der erste Ansatz, den man auf jeden Fall sofort beginnen kann, über die Atmung eine Verbindung mit sich selbst aufzunehmen, Stabilität schaffen, Dinge hinterfragen, vielleicht Dankbarkeit zu praktizieren und das alles wieder in so eine richtige Relation zu setzen. Das wäre jetzt so mein erster Tipp. Und auch mein zweiter Tipp ist, dass wenn ich ein Problem habe im Bereich Selbstzweifel, und das kann ja jeder für sich selbst mal überlegen, auch nach der Folge, wo man, oder das beobachtet ihr vielleicht auch jetzt, im Nachgang, in den nächsten Wochen vielleicht, dass euch das mal auffällt, in welchen Bereichen oder in welchen Situationen, mit welchen Menschen ihr so und so reagiert, dass ihr versucht, das herauszufinden im ersten Schritt, was das ist und im zweiten Schritt nehmt eure Umgebung anders wahr und seht andere Menschen detaillierter. Das heißt, wenn euch in eurem Umfeld, in eurer Familie, bei euren Freunden etwas auffällt, was ihr emotional in so eine Kategorie einordnen könnt, oh, ich glaube, in dem und dem Punkt ist meine Freundin, meine Mutter, wer auch immer, da äußert sich gerade, da zeigt sich so ein Selbstzweifel. Ich merke das, auch wenn es nicht ausgesprochen ist. Einfach so ein bisschen sensibler dafür zu sein, dass Menschen in meinem Umfeld ja vielleicht auch Selbstzweifel haben können, dass ich das zu meiner Aufgabe mache, den Menschen dabei behilflich zu sein. Den Menschen zur Seite zu nehmen und zu sagen, hey, schau mal, kann das sein? Ich habe das einfach gerade wahrgenommen. Kann ich dir da irgendwie weiß ich nicht. Ich will dir einfach nur sagen, das ist nicht so. Du brauchst dich nicht klein machen. Du brauchst nicht unsicher sein. Das hast du nicht nötig. Einfach sich in seinem Umfeld auch Menschen zu suchen und die zu bestärken und denen, ohne dass sie es verlangen, einfach rauszuhelfen aus ihrer Suppe. Das ist auch so etwas, was ich als Methode oder als Taktik gerade aus dem yogischen Aspekt oder ja aus diesem Blickwinkel jedem Menschen empfehlen kann, weil man hat nichts zu verlieren.
Ja, und einfach einen anderen auch mal ein Kompliment zu machen.
Ja.
So, das geht ja damit einher. Es ist ja relativ simpel und man hört auch selbst gerne mal ein Kompliment, auch wenn man vielleicht nicht so gut dann damit irgendwie umgehen kann in dem Moment, aber das einfach mal anzunehmen ist ja irgendwie auch schön und jemand anderem ein Kompliment zu schenken und dann sich dann danach auch selbst ein Kompliment zu schenken und da auch die Bescheidenheit wirklich mal beiseite zu packen und nicht jetzt so Richtung Eigenlob, wie heißt das, Eigenlob stinkt. Genau, das sind ja irgendwie auch hier schon so Formulierung, komisch, sondern einfach mal zu sagen so, nee, ich finde das toll, dass ich das und das gemacht habe, dass ich so und so aussehe oder das auch einfach mal aufzuschreiben und dann in Momenten, wo man so einen Selbstzweifel hat, sich die Happy Notes rauszuholen und zu schauen, wo bin ich gut, was kann ich, worauf bin ich stolz und da auch einfach mal das also rauszulassen, ja.
Es geht ja auch darum, sich wieder besser zu fühlen in seinem eigenen Körper, mit seiner eigenen Seele. Und das ist was ich immer wieder höre, dass Menschen, die sich dazu entschließen, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen, dass die plötzlich sagen, sie fühlen sich viel, viel besser, weil sie sich wieder mehr spüren, sie fühlen sich schöner, sie fühlen sich klarer. Das finde ich einfach ein super schöner Weg, weil ich glaube, durch eine gesunde Ernährung schärfen wir auch unseren gesunden Blick. Wir sehen ganz anders. Wir sehen die anderen ganz anders und wir nehmen uns selbst ganz anders wahr. Und deswegen kann ich euch einfach nur, wie ich das ja immer tue, wieder einladen, dass ihr eure Art, wie ihr lebt, also euren Lifestyle überdenkt und vielleicht doch das eine oder andere besser machen könnt. Ihr wisst, ich bin für die vollwertige Pflanzenkost und die ist für unseren Körper, ist die einfach so wichtig, aber auch für unseren Geist und für unser Selbstwertgefühl ganz, ganz wichtig.
Du hast was ganz Wichtiges gerade noch gesagt, nämlich selbst in die Hand nehmen. Und da wären wir nämlich noch bei der Selbstverantwortung, weil Selbstwert und Selbstwirksamkeit und Selbstliebe, da steht überall selbst davor und Selbstverantwortung eben auch. Und der Selbstwert kann eben nur gesteigert werden, wenn wir uns selbst dafür auch verantwortlich machen und eben nicht die anderen und entsprechend auch nicht die Schuld bei anderen suchen oder die Ursache bei anderen suchen. Auch vielleicht war das ein Glaubenssatz, der in der Kindheit von den Eltern uns irgendwie eingetrichtert worden ist oder von der blöden Lehrerin, die es nicht besser wusste. Aber jetzt geht es darum, nicht die Person aus der Vergangenheit dafür verantwortlich zu machen, sondern sich selbst da rauszuholen und sich selbst damit auseinanderzusetzen.
Und vor allem jetzt, du hast ja gerade gesagt, jetzt auseinandersetzen, also auch noch ein guter Hinweis im Hier und Jetzt. Genau. Also auch Vergangenes da sein lassen und da kann man auch über bestimmte, vielleicht sogar Therapien auch tiefsitzendere Dinge aufarbeiten, aber dass man einfach nicht in der Vergangenheit lebt, aber auch nicht zu sehr in der Zukunft. Und ich glaube, das ist, beschreibt ja auch immer ganz gut dieses, was man jetzt ja überall sieht und hört, immer dieses sei im Hier und Jetzt, aber das bedeutet es tatsächlich, dass man Selbstverantwortung übernimmt für die Situation, in der man sich jetzt befindet. Und man kann jetzt und jeden Tag, in jeder Minute, ich treffe immer wieder Entscheidungen, und kann es verändern. Also sich bewusst zu machen, ich habe es selbst in der Hand, ich kann es verändern. Und es ist egal, wie es vorher war und es ist auch egal, wie es vielleicht in Zukunft sein wird. Jetzt treffe ich die Entscheidung, so und so zu handeln, so und so zu sein. Und ganzheitliche Gesundheit über Ernährung, über die Bewegung und auch über die Achtsamkeit für sich selbst und für sein Umfeld kriegt man eigentlich alle Selbstzweifel langfristig in den Griff.
Zumindest so, dass man ganz gut mitleben kann.
Ja.
Ich glaube, so ein Restwert ist da auch noch in Ordnung.
Voll, und hat jeder von uns.
Anzuerkennen, einfach zu sagen, ja gut, da habe ich auch meine Zweifel, die sind vielleicht auch einfach berechtigt und sind dann einfach da. Und da hole ich mir dann eben Hilfe, um das eben wie anders zu lösen.
Perfekt.
Why not?
Nobody's perfect. Und in diesem Sinne würde ich sagen,
sei du selbst. In diesem Sinne, würde ich jetzt sagen.
Okay, auch gut.
Ein gutes Schlusswort.
Ein gutes Schlusswort. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Feedback. Du kannst uns auch super gerne eine Bewertung schenken auf iTunes. Das hilft uns sehr weiter. Du kannst natürlich auch Fragen stellen auf unserem Instagram-Profil fayo_official. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn du unsere Folge oder überhaupt unseren Podcast an Menschen weiterempfiehlst, die sich auch für ganzheitliche Gesundheit interessieren. Und wenn du nicht genug von uns kriegen kannst, dann schau doch am besten mal auf www.fayo.de vorbei. Da kannst du nämlich erfahren, was wir sonst noch so machen und wo du uns vielleicht auch mal in live treffen kannst. Ja, so viel dazu. Ich freue mich total, dass ihr heute euch wieder Zeit genommen habt. Einmal ihr zwei natürlich, aber auch an alle Zuhörer da draußen. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Und ich freue mich schon auf die nächste Woche und die nächste spannende Folge mit euch allen. Hoffentlich wieder gemeinsam.
Ja,
vielen Dank.
Auch.
Bis dahin.
Bis dann. Ciao.